ARD Sounds.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder, der Podcast SWR Sport, nur der FCK, im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir reden heute nicht mit dem FCK, sondern über den FCK und zwar mit Florian Reis. Hallo.
Hallo.
Flo, dpa, Kicker, du schreibst für dieses Magazin und auch für die Deutsche Presseagentur. 0:3 in Kiel hat uns alle so ein bisschen negativ verwundert, würde ich mal sagen, oder?
Ja, gerade nach dem Auftritt in Berlin, wo man klar auch viel Glück gehabt hat bei den Torchancen der Hertha und einen guten Torhüter, aber man hat dann schon so gedacht, okay, jetzt haben sie den Turnaround auswärts irgendwie geschafft, jetzt spielt man das nächste Spiel beim Abstiegskandidaten, der unter Druck ist. Aber da hat man halt nur 16 Minuten mitgespielt und danach hat man halt wieder das gesehen, was man so oft in der Saison schon auswärts gesehen hat.
Und es gab ja noch so ein paar, die vielleicht doch noch im Hinterkopf das Thema Bundesliga hatten. Der Kapitän hat sich nach diesem 0:3 geäußert, Marlon Ritter.
Alle, die noch geträumt haben, die werden jetzt wach werden und sehen, dass es dieses Jahr nicht mit dem Aufstieg reicht. Ja.
Tja. Sebastian, da hat er auch nichts mehr dazu weiter ausführen können.
Viel mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich glaube auch wirklich nur, die absoluten Optimisten haben vor dem Kielspiel da noch dran geglaubt. Natürlich gab es nochmal so einen kleinen positiven Push durch den Sieg in Berlin. Aber also im Prinzip, meiner Meinung nach, hat der FCK sich schon ganz lange aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.
Und Flo, es war ja auch nicht das erste Mal, dass noch nach so einer Leistung, die durchaus ansprechend war, Beispiel Hertha, dann nochmal so eine Nichtleistung erfolgt. Wie kann man das denn oder gibt es da irgendeinen Grund mittlerweile dafür, woran das liegen könnte?
Ich glaube, das würde uns alle interessieren. Ne? Wir haben jetzt am Freitag in Kiel wieder nachgefragt bei Spielern, die waren total ratlos, die konnten gar nichts sagen, warum es wieder so passiert ist. Und das ist eigentlich ja eine Frage, die eigentlich in dieser Saison noch beantwortet werden müsste. Aber ich befürchte so langsam, sie bleibt einfach offen stehen, weil keiner irgendwie was dazu sagen kann oder dazu sagen will. Und das wiederholt sich halt einfach immer und natürlich sind die Verantwortlichen, die Ansprechpartner dafür, um eine Lösung zu präsentieren, warum es immer wieder passiert.
Einer dieser Ansprechpartner ist natürlich auch der Trainer Thorsten Lieberknecht, der hat sich direkt nach dem Spiel in Kiel auch geäußert.
In meinem Kopf rattert es sehr viel und und ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich jetzt von mir gebe, weil ich mit Sicherheit Entscheidungen treffen werde, die sehr, sehr hart ausfallen werden.
Ja, in der Woche danach wollten wir natürlich wissen, wie diese Entscheidungen ausfallen und ab wann die denn gelten. Wir waren auch bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig.
Wir kommen zunächst zu Sebastian Zobel vom SWR.
Thorsten, du hast ja nach dem Kielspiel unangenehme Konsequenzen angekündigt. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie die aussehen? Kannst du da schon was mit uns teilen?
Ja, gut, es ist ist ja so, dass der Zeitraum der Konsequenzen habe ich mir natürlich offen gelassen, das ist klar. Wir haben schon die Situation, dass wir sehen, okay, die Jungs, die auf dem Platz stehen, haben auch schon viel Freude bereitet und haben eben halt auch es geschafft, diese 46 Punkte zu holen. Es hätten ein paar weniger sein können, es hätten durchaus aber auch ein paar mehr sein können. Dementsprechend weiß ich ja, um den Zeitraum der Konsequenzen und weiß ich, dass ich mit meinen Verantwortlichen drumherum eben halt auch weiß, okay, die Augen sind bei uns immer sehr offen, aber jetzt sind sie natürlich halt auch sehr, sehr gerichtet eben halt auch auf die Spieler selbst auch. Und Konsequenzen gibt es direkte, es gibt eben halt aber auch Konsequenzen, die nicht direkt ausfallen müssen.
Flo, du warst auch dabei bei der Pressekonferenz. Kannst du mit dieser Antwort überhaupt was anfangen? Also ich tue mich da ein bisschen schwer.
Ich habe jetzt eben beim abermaligen Hören gedacht, das hat eine typische Antwort aus einer Fußball-Pressekonferenz. Nur, wenn man das in den Kontext stellt zu dem, was eine Woche vorher passiert ist, sprich nach dem Spiel in Kiel, war der Thorsten Lieberknecht ja schon ziemlich aufgebracht, hat man auch gemerkt an Gestik, Mimik, dass er schon ziemlich enttäuscht war über die Leistung seiner Mannschaft. Und ich glaube, dann braucht man einfach eine gesunde Mitte. Also dann kann man auf der einen Seite vielleicht nach dem Spiel nicht so emotional übers Ziel hinausschießen und eine Woche später, wenn sich die Sachlage ein bisschen beruhigt hat, vielleicht nicht solche Fragen vom Sebastian jetzt abtun, weil das war ja eigentlich die ganze Woche das Thema in Kaiserslautern. Was zieht der Trainer denn für Konsequenzen aus der Leistung in Kiel? Weil er hat ja eindeutig gesagt, er nimmt die Mannschaft in die Pflicht und so weiter in Kiel nach dem Spiel. Und jetzt wurde es ein bisschen relativiert. Also ich um auf deine Frage zu antworten, weiß ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll.
Wie könnten denn, Sebastian, diese Konsequenzen aussehen, personell jetzt vor der Partie gegen Braunschweig? Das wäre ja jetzt kurzfristig gedacht.
Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass Thorsten Lieberknecht sich jetzt kurz vorm Spiel noch nicht in die Karten schauen lassen will, was die Aufstellung angeht. Aber so wie er das formuliert hat, nach dem Kiel-Spiel hätte das in meiner Vorstellung alles bedeuten können. Von einer völligen Rotation, wo nahezu jeder Stammspieler aufpassen muss, dass er nicht aus der Mannschaft fliegt für das Spiel, bis hin zu, weiß ich nicht. Also mir geht's nämlich ähnlich wie Flo. Ich kann es ganz, ganz schwer einschätzen. Ich würde mir jetzt aber auch schwer damit tun zu sagen, jetzt einzelne Spieler rauszupicken und zu sagen, meiner Meinung nach müsste der und der raus. Also würde mir jetzt auch schwer fallen.
Ja, ist nicht so ganz einfach, diese Situation. Der SWR-Kollege Hendrik Diekert hat dann nochmal eine Nachfrage gestellt, ob eventuell auch eine Rolle spielen könnte für die letzten Spiele, dass es ja einige Spieler gibt, die auf jeden Fall den Verein verlassen. Es kommen Leihspieler wieder zurück. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielen könnte? Oder glaubst du, dass Thorsten Lieberknecht jetzt mit diesem Material, was er jetzt zur Verfügung hat, erstmal so umgeht, wie er sich das selbst vorstellt vor Braunschweig?
Also ich glaube, dass der FCK einfach allein aus dem Spielplan das Problem hat, dass er jetzt halt noch gegen 4 Mannschaften spielt aus dem Tabellenkeller, und ich glaube, dass du da nicht groß eine Rotation machen kannst, weil wenn das schief geht, gibt es ja noch mehr Kritik, wenn da jetzt irgendwie Nachwuchsspieler eingebaut werden am Ende der Saison. Meine Meinung ist auch, ich halte es eigentlich für komplett ausgeschlossen, dass das passiert mit Nachwuchsspielern, weil die U21 spielt und im Aufstieg in die Regionalliga, und dann für den FCK geht es halt um nichts mehr, außer den Tabellenplatz 6, von mir aus 5, mit viel Wohlwollen kann man noch erreichen. Aber ich glaube, dass er jetzt einfach mit dem Personal weiterspielen wird und es einfach beim nächsten Spiel 2-3 Veränderungen geben wird in der Startelf. Muss er auch machen nach dem Auftritt in Kiel, und das wird es dann gewesen sein. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch ganz groß der Personalhammer geschwungen wird.
Wir kennen auch Thomas Hengen, den Geschäftsführer, schon relativ lange. Er ist durchaus immer mit einer kurzen Zündschnur ausgestattet, wenn es um Diskussionen geht. Thorsten Lieberknecht, jetzt genau ein Jahr im Amt. Glaubst du, dass es eine langfristige Lösung ist als Trainer auf dem Betzenberg?
Das ist die Frage der Fragen. Wenn du nach den jüngsten Aussagen der sportlichen Führung gehst, nämlich der von Sportdirektor Marcel Kloß, hat er ja mal wieder betont, sie wollen...
Ja, kann ich kurz sogar mal einspielen. Diese Frage wurde ihm nämlich nach dem Spiel in Kiel gestellt.
Gibt es da schon die ersten Gedankenspiele von Ihnen? Würden Sie zu 100% sagen, dass Sie mit dem Trainer auch in die neue Saison gehen?
Also erstmal bin ich ja bei dem heutigen Spiel, das wir 3-0 verloren haben. Und da geht es erstmal um die Analyse dieses Spiels. Und alles Weitere ist in der mittel- und langfristigen Planung. Also wir müssen jetzt hier nicht wieder irgendeine Trainerdiskussion
haben. Also 100% können Sie jetzt nicht sagen?
100% Thorsten Lieberknecht.
Ja, 100% Thorsten Lieberknecht. Das klingt ja so, als genau. Wären die Planungen schon sicher, was diese Position angeht für die kommende Saison. Auch da tue ich mir schwer, da eine Aussage zu treffen. Wenn man bedenkt, wie es in den vergangenen Jahren gelaufen ist, und wenn man bedenkt, was du ja auch gerade angesprochen hast, worauf du ja, glaube ich, auch raus wolltest, dass Thomas Hengen ja durchaus auch mal in der einen oder anderen überraschenden Situation quasi gehandelt hat, den Trainer nochmal gewechselt hat. Ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ich schließe das kategorisch aus, dass vielleicht doch irgendwann auf der Trainerposition was passiert, aber man hat ja Herrn Kloß gehört.
Aber ich glaube, es muss zumindest mal eine Konstanz her. Denn das, glaube ich, war das große Problem des FCK in dieser Saison. Klar, betrifft mehrere Mannschaften. Darmstadt beispielsweise hat, obwohl sie immer noch oben mitspielen, auch jetzt mal wieder einen Negativlauf gehabt. Diese Konstanz, die fehlt. Und ich glaube, wenn die sich jetzt in den letzten 4 Spielen noch mal so ein bisschen rauskristallisiert, dann ist Thorsten Lieberknecht auf jeden Fall der richtige Trainer.
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, was jetzt in den 4 Spielen noch passiert. Wenn du da jetzt halt diese Mentalität, die es jetzt braucht, gegen die angesprochenen Gegner nicht zeigst und holst da halt nur noch 1 oder 2 Punkte, dann gehst du halt einfach, wie ist ja beim FCK schon oft der Fall gewesen, nach einer Saison mit einem negativen Gefühl einfach raus. Aber Stefan, ja, gib dir recht, die Konstanz musst du halt reinbringen, aber andererseits, die andere Seite der Medaille ist halt, du hast jetzt in dieser Saison halt wirklich so viele schlechte Auswärtsspiele auf dem Papier abgeliefert, wo du sagst, okay, da hast du gar keine Chance gehabt und du warst halt gegen, ich will jetzt wirklich Holstein Kiel oder dem ersten FC Nürnberg nicht zu nahe treten, um Gottes Willen, aber das sind halt auch mittelmäßige Zweitligamannschaften und du hast halt einen gewissen Anspruch und lässt sich davon so Mannschaften 90 Minuten, 75 Minuten beim Pokal in Hertha herspielen und so weiter. Ich glaube, wenn das Problem halt nicht gelöst wird, ich kann jetzt keinen Zeitpunkt nennen, aber ich glaube, das wird halt irgendwann auf den Trainer zurückfallen, wenn er das Virus, wie er es bezeichnet hat, halt kein Medikament findet und im Sprachgebrauch zu bleiben, das nicht nur ein Spiel wirkt, sondern vielleicht jetzt über eine ganze Saison.
Wir haben uns ja auch mal die Frage des Öfteren gestellt, ist die Mannschaft vielleicht gar nicht gut genug, um aufsteigen zu können?
Das glaube ich eigentlich schon. Also meiner Meinung nach ist das auf dem Papier zumindest der stärkste FCK-Kader seit Jahren. Also was die Einzelspieler angeht. Mhm. Nur das Problem ist halt, dass meiner Meinung nach der FCK in vielen Spielen davon gelebt hat, dass diese Einzelspieler vereinzelt extrem gute Leistungen gezeigt haben und dann auch mal alleine Spiele entschieden haben oder mitentschieden haben, ob das ein Marlon Ritter war zum Beispiel gegen den KSC oder Nathan Skitte, der auch wirklich teilweise brilliert hat. Aber wenn diese Unterschiedsspieler dann mal einen schlechten Tag haben, dann sieht es schwierig aus und dann fehlt mir irgendwie so ein bisschen dieses Gefüge, diese Mannschaft, sondern du hast einzelne Spieler, die rausstechen oder auch, bestes Beispiel, über das wir ja hier auch schon ganz oft gesprochen haben, in Britannien, wenn der dann halt wegfällt als deine Lebensversicherung, dann ist halt irgendwie keiner da, der es auffängt. Mhm. Und von daher rein vom Papier her, rein von den Namen, die da im Kader stehen, halte ich das für einen guten Kader und halte es auch eigentlich für einen Kader, mit dem man hätte zumindest längere Zeit um den Aufstieg mitspielen können.
Ich fand auch eine Aussage von Thorsten Lieberknecht auf der Braunschweig-PK sehr interessant. Er sagte nämlich, es müssen nicht immer die Besten spielen, sondern wir müssen als Mannschaft funktionieren.
Entscheidender Punkt. Wer hätte ich jetzt gerade gesagt? Ich glaube, das fehlt dem FCK in der Saison, dass sich nie so eine Achse herausgebildet hat oder herausbilden konnte. Ne? Also ich glaube, da hat jeder seinen Anteil. Können wir natürlich nicht ergründen, warum Marlon Ritter jetzt fast in jedem Spiel in der 70., 60. Minute ausgewechselt wird, aber der ist halt dein Kapitän. So, dann hast du vorne, hat Sebastian schon angesprochen, Ivan Breteyn wäre natürlich der Spieler in der Saison gewesen. Mit der Torquote kann man sich ja hochrechnen, wie viele Tore der eventuell gemacht hätte. Das wäre vorne dein Anker gewesen, dann von mir aus Marlon Ritter, Julian gerade im Tor, hinten schwierig zu sagen, vielleicht Lukas Hirsch, aber der Lukas Hirsch sitzt jetzt auch nur noch auf der Bank die letzten beiden Spiele. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Neben guten Einzelspielern brauchst du, glaube ich, im heutigen Fußball, das ist meine Meinung, ein extrem gutes Kollektiv. Und das hast du halt einfach zu wenig, vor allem auswärts in der Saison gesehen, wo man gedacht hat, okay, wer ist denn hier der Wortführer?
Wollte ich gerade sagen, Führungsspieler. Genau. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt.
Wir hatten in Kiel die Diskussion, du kannst ja so ein Traumtor bekommen. Danach, vor dem Tor hatte der FCK ja faktisch alles im Griff in dem Spiel. Hat der Thorsten Lieberknecht ja recht.
Eine Riesenchance von Ritter.
Dann kriegst du ein Tor, aber da kannst du ja trotzdem einfach weiterspielen. Und dann ist die Mannschaft völlig in sich zusammengebrochen die letzte halbe Stunde. Und da muss man ja sagen, okay, dann hast du vielleicht die Spieler nicht, die auf dem Platz jetzt plump sagen, Männer, es ist nichts passiert, wir haben jetzt mal so ein Tor gefangen, wir spielen jetzt einfach weiter, wir hatten die doch in der Tasche. Aber das Spiel ist ja dann komplett gekippt und ich glaube, das ist ein gutes Indiz, dass es da irgendwie hapert.
Ich würde gerne exemplarisch mal die Personalie Lukas Hirsch an der Stelle rausgreifen, weil wir es auch gerade angesprochen haben. Jetzt, wenn man sich das mal anschaut, weil Stefan, du ja auch angesprochen hast, dass der Trainer danach gefragt wurde, perspektivisch, wenn er jetzt die Mannschaft aufstellt, ob er dann vielleicht auch schon in Richtung kommende Saison denkt. Jetzt ist es ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass es sicherlich den einen oder anderen Bundesligisten geben wird, der einen Lukas Hirsch gerne unter Vertrag nehmen würde, dessen Vertrag ja auch ausläuft. Von daher ist es, glaube ich, auch ein relativ offenes Geheimnis, dass Lukas Hirsch in der kommenden Saison kein Spieler des FCK mehr sein wird. Jetzt hat Thorsten Lieberknecht auf Lukas Hirsch angesprochen gesagt, das war eine rein taktische Entscheidung, weil er eben auf Viererkette umgestellt worden ist und deswegen Lukas Hirsch dann nicht mehr in der Startelf stand. Ich frage mich, ist es dann wirklich so, dass es eine reine taktische Entscheidung ist, mit der man das natürlich begründen kann? Oder hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass man weiß, okay, man hat vielleicht auch, ich weiß nicht, wie intensiv man versucht hat, Lukas Hirsch zu einer Vertragsverlängerung zu bringen, hat dann irgendwann gesagt, okay, wir kommen da nicht mehr zusammen und jetzt deswegen sitzt der Junge jetzt auf der Bank. Weil meiner Meinung nach, wenn wir über das Thema Führungsspieler sprechen und Spieler, die rausstechen, Spieler, die auch mal vorweggehen können, vorwegmarschieren können, dann ist Lukas Hirsch einer der Spieler, die wir hier ansprechen müssen, der das auch wirklich wortwörtlich oder bildlich gesprochen auch gemacht hat. Wie oft ist denn Lukas Hirsch quer übers halbe Feld marschiert, hat Meter gemacht, hat sich nach vorne mit eingeschaltet? So einen Spieler, unabhängig von deinem System, finde ich, musst du, wenn du ihn hast, irgendwie schaffen, in die Mannschaft einzubauen, ist meine Meinung.
Kannst ja auch Führungsspieler so definieren, dass du zwei Spieler hast, die auf dem Platz halt, wie Marlon Ritter zum Beispiel, das Wort ergreifen und den Gegner halt hibbelig machen mit Trash-Talk. Und zum Beispiel Lukas Hirsch kann ja als Führungsspieler in Anführungszeichen glänzen mit seiner fußballerischen Qualität. Der muss ja nicht der Lauteste sein, aber wenn du halt weißt, du hast in der Abwehr einen Spieler, dem kannst du eigentlich immer den Ball hinspielen und der kann dir auch mal einen Ball, wie du gesagt hast, Sebastian, über das gesamte Feld tragen oder kann dir mal gerade in Kiel jetzt zweite Halbzeit Das war ja der Einzige, der mal einen Diagonalball auf die andere Seite spielen kann, der auch mal ankommt. So,
was,
ne?
Was ich aber tatsächlich glaube, unabhängig von der Antwort, taktische Gründe, die gehen, glaube ich, auch davon aus, dass Lukas Hörsch im kommenden Jahr in der Bundesliga spielt.
Ich meine, dass der Spieler eine Klasse höher spielen kann, glaube ich, uns auch machen muss, ist ja keine Frage.
Ich will jetzt nicht ewig beim Thema Lukas Hörsch bleiben, aber eine Sache noch dazu, aus dem Thema taktisch begründet, dass der nicht von Anfang an spielt, der kann ja gefühlt überall spielen.
Das ist genau das
Thema. Also den kannst du ja überall hinstellen. Wenn du zu Lukas Hörsch sagst, du spielst jetzt heute Sechser, spielt der Sechser, der wird sich
auch im Sturm stellen. Er hat ja auch in Kiel, als er reinkam, offensiver gespielt.
Ja, also von daher, den kannst du ja überall hinstellen. Also von daher, naja, gut.
Dann lass uns doch mal aufs Personal schauen, denn das war ja auch eine Frage in der Pressekonferenz vor Braunschweig. Die ausgeliehenen Spieler, ich habe sie mir alle mal hier notiert, der Keeper Simon Simoni, Eintracht Frankfurt, Atanas Chernev, der Abwehrspieler, der Bulgare, der ist aus Portugal ausgeliehen, Paul Joly, ein wichtiger Mann, obwohl er so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen ist, aus Auxerre in Frankreich, Jisoo Kim, FC Brentford, dann haben wir noch Norman Bassett, Coventry City, die vor dem Aufstieg in die Premier League stehen. Da stehen die Chancen vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass der beim FCK bleiben könnte. Ich weiß nicht, ob es für die Premier League für ihn reichen wird. Thema ausgeliehene Spieler, wie sieht das aus? Bleiben die, gehen die, müssen die gehen?
Weil du jetzt gesagt hast, Norman Bassett, da gehört auch noch der Verein dazu, der muss ja sagen, wir wollen dich behalten. Ich würde jetzt fast sagen, die letzten Spiele, muss man mal gucken. Mhm. Aber es ist halt noch ein junger Spieler, mit sicherlich Entwicklungspotenzial mal schauen, aber ich glaube,
die Frage ist natürlich auch, wie lange Bretagne noch ausfallen wird.
Ne? Genau. Und wie halt Mergin Berisha, sage ich ehrlich, bei Mergin Berisha finde ich, wenn der fit ist, hat er schon bewiesen in der Saison, dass der vor dem Tor ein Killer ist, kann man ja schon so sagen. Aber zu ausgeliehenen Spielern, also Paul Joly hat natürlich jetzt in der Rückrunde nicht mehr so prädiert, aber hast du auf jeden Fall einen soliden Rechtsverteidiger, würde ich sagen, musst du probieren, ob du den halten kannst. Jisoo Kim, glaube ich, kannst du nicht halten in England.
Ist auch sehr verletzungsanfällig, muss man auch sagen. So, und unkonstant in den Leistungen.
Wer stand noch auf der Liste? Atanas Chernev. Gut, ich glaube, dass die Meinung klar war, jetzt nicht mehr im Kader die letzten Spiele.
Du wirst zurückgehen wahrscheinlich.
Torwartposition musst du halt mal gucken, ob Simoni noch eine Alternative ist oder ob du nicht lieber sagst, Enis Kamba bekommt jetzt die Chance als Nummer 2. Ja, so. Dann hast du auf der anderen Seite aber das Problem, dass du ja auch 6 Leihspieler zurückbekommst.
Wollte ich gerade sagen, habe ich mir auch notiert. Janis Heuer, Münster, Jan Elvedi, Fürth, dann Dixon Abiyama und Yannick Mause, beide bei Rot-Weiß Essen.
Ja, ganz kurz, Yannick Mause ist ja mittlerweile sogar aus der Profimannschaft geflogen in Essen.
Ja.
Der trainiert ja nicht mal mehr mit den Profis.
Gehört aber noch dem FCK,
ja.
Hat einen Vertrag hier.
Dann aber haben da kann man die Zukunft vorhersehen.
Frank Ronstadt, Viktoria Köln und Farid Alidou. Eintracht Braunschweig. Das sind 6 Jungs, die, ich denke mal, durchaus wieder auf der Matte stehen.
Der Liste nach würde ich sagen, Dixon Abiyama könnte bei Rot-Weiß Essen, hat ja schon was gezeigt in der dritten Liga, könnte, glaube ich, was werden, zumal wenn Essen aufsteigt. Aber alle anderen muss man halt mal gucken, wenn Preußen Münster absteigt, können die Janis Heuer einfach nicht halten können. Obwohl man da ja, was man sieht und hört, ist ja so eine solide Leistung eigentlich in der Abwehr. Und der Einzige, den ich vielleicht auf der Liste hätte, wäre vielleicht Jan Elvedi, wo ich sagen würde, lass nochmal probieren in Lautern. Aber irgendwie muss ja auch dann sehen, nächstes Jahr, glaube, wissen wir alle drei, was das Ziel ist. Offiziell weiß man es nicht, aber ne, so wie es dieses Jahr formuliert wurde und dann...
Besser als Platz 7 wahrscheinlich.
dann musst du halt auch deine Qualität verbessern und dann, weiß ich nicht... Aber das Problem ist ja einfach, dass diese Spieler erstmal, wie Sebastian es gesagt hat, erstmal auf dem Papier zurückkommen. Die sind ja erstmal dabei. So, und dann muss man mal gucken, was man da macht. Und dann sind wir vielleicht wieder bei dem Thema Führungsspieler, Kollektiv und so. Wenn dann 6 Spieler mittrainieren in der Vorbereitung oder 5, 4, die wissen, okay, wir sind nicht mehr lang hier. Kann sich dann überhaupt ein Kollektiv formen und so weiter? Also, ich glaube, kommt noch einige Arbeit auf den FCK zu.
Wird schwierig, oder, Sebastian?
Ja, das wird super schwierig. Super schwierig, vor allem, wenn man auf das eingeht, was Flo quasi angesprochen hat, die eigenen Ansprüche. Also, die werden sicherlich, also ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt ein Saisonziel ausgeben werden für die nächste Saison, aber sie werden irgendwann eins ausgeben müssen. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Aber wir können sicher sein, dass man beim FCK mit dieser Saison unzufrieden ist und dass man nächste Saison weiter angreifen will, weiter vorne angreifen will. Und dann, auch als wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben, bin ich auch mal so die einzelnen Positionen durchgegangen. Dann musst du echt viel wieder tun. Also eigentlich ist noch gar nicht so lange her, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist der FCK mal auf einem Weg, dass so langsam mal wieder auch langfristig was entsteht, dass was zusammenwachsen kann. Dann hat man, war die Abwehr ja letzte Saison schon das Problemkind, dann hat man da nachgebessert und ich dachte eigentlich auch wieder rein von den Namen her, rein von dem, was auf dem Papier stand, dass man sich da sehr gut aufgestellt hat und auch noch nachgebessert hatte. Aber was jetzt halt im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ist enttäuschend. Von daher wird man auch da wieder sehr viel machen müssen, wird gucken müssen, ne, wie du es ja auch schon gesagt hast, wie lange ist Ivan Pretalien noch verletzt. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der auch zum neuen Saisonstart noch nicht fit ist, ist glaube ich zumindest gegeben. Ich bin jetzt kein Mediziner und kein Orakel, aber wer den, er ist ja auch bei den Heimspielen dann im Stadion, wer den gesehen hat, wie der rumläuft, das ist so ein Achillessehnenriss, ist kein Spaß. Das dauert eine Zeit lang. Von daher, also ich glaube, Marcel Kloß wird relativ wenig schlafen im Sommer.
Ja, mal gespannt, wie das sich entwickeln wird. Du hast Berisha angesprochen, Flo Emreli ist ja auch noch so eine Personalie, wo man sich eigentlich auch so ein bisschen mehr erwartet hat. Hat jetzt zwar vor einigen Wochen mal sein erstes Tor gemacht, aber meinst du, der Knoten, der platzt noch so richtig bei ihm?
Naja, da ich am Freitag in Kiel beim Thomas Hengen stande und der einen viertelstündigen Fastmonolog gehalten hat und auch darum ging, dass sie jetzt für die neue Saison vieles gesehen haben, auch was Personal betrifft und auch diese Worte Charakter, Resilienz und so weiter gefallen sind. Okay, auf dein konkretes Beispiel, Mahem Redi hat jetzt zweimal gar nicht gespielt, aber ich glaube, ist auch ein Abgangskandidat. Und dann bist du so, wie Sebastian angesprochen hat, bist du halt ruckzuck bei 10, 12 Abgängen, weil von den Leihspielern wirst du was abgeben müssen. Es werden vielleicht auch ein Spieler wie Nathan Skytte, die jetzt performt haben in der Saison, mal ein gutes Angebot bekommen, wo du drüber nachdenken musst. Und in deinem Kader, glaube ich, nach der Saison ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass du da auf jeden Fall Charakter, Resilienz, diese ganzen Begriffe dazu holen musst. Aber ich glaube, Mahem Redi haut auf dem Papier dann auch einfach zu teuer für die Ersatzbank, ne?
Vielleicht ja aber auch jemand, der quasi in der neuen Saison als fast Neuzugang von vorne anfangen kann und neu starten kann. Hatte natürlich zwischendurch auch nochmal Probleme mit einer längeren Verletzung.
Jetzt haben wir viel schon über die Zukunft gesprochen. Schauen wir doch nochmal auf das unmittelbare Restprogramm. Du hast es kurz mal angedeutet, Braunschweig, Dresden, Bielefeld, Magdeburg sind alles Teams, die hinter dem FCK stehen. Wie wichtig ist denn jetzt auch für den Kopf in dieser Sommerpause, dass es da noch möglichst viele Punkte gibt? Ich glaube, das ist eminent wichtig, denn sonst ist die Unruhe, das kennt man ja auf dem Betzenberg, in dieser Sommerpause total groß.
Ich glaube dann, wenn die Spiele negativ enden, in Anführungszeichen, glaube, dann reden wir wirklich nochmal über die Trainerthematik. Aber du hast natürlich jetzt auch auf der anderen Seite eine Chance zu beweisen, okay, die Mannschaft hat doch Charakter, für sie geht es eigentlich um nichts mehr, außer den Tabellenplatz und ein wenig Fernsehgeld, aber die zeigen halt der Liga, okay, wir sind noch da, wir geben alles. Aber wichtiger sind eigentlich die beiden Auswärtsspiele in Dresden und in Magdeburg. Ich glaube, die beiden Heimspiele hat man jetzt genug gesehen die Saison, kannst ja mal auch eins verlieren, gar keine Frage, aber ich glaube, da ist ja überwiegend gut gelaufen. Aber auswärts, vor allem in Dresden, da bin ich mal gespannt, ob du da dagegenhalten kannst oder willst oder wie auch immer. Ich glaube, auf deine Frage zu beantworten, ja, sind noch wichtig, wenn du da halt jetzt gegen vier Abstiegskandidaten nicht mehr richtig Gas gibst und die Ergebnisse nicht stimmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass nochmal heiß wird in der Sommerpause.
Zumal es ja auch sportlich gesehen, der FCK beeinflusst ja letztendlich auch noch den Abstiegskampf, ja, indem er gegen alle vier spielt.
Absolut, aber noch viel wichtiger als das Sportliche und wie der FCK da punktetechnisch abschneidet, ist tatsächlich in meinen Augen, wie sich die Mannschaft da jetzt dann präsentieren wird und was für einen Charakter sie zeigen wird, weil das ist vor allem deshalb wichtig, dass du, der Flo hat es vorhin angesprochen, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Saisons, die sehr, sehr unversöhnlich, unrühmlich geendet haben und ich glaube, es ist dieses Jahr umso wichtiger, dass du einen versöhnlichen Abschluss hast, dass du es schaffst, die Fans einigermaßen bei Laune zu halten und mitzunehmen. Weil wenn du jetzt wieder so die Saison quasi negativ beendest und dann die Leute mit einem unguten Gefühl in die Sommerpause gehen, dann glaube ich, wird halt der Start in der neuen Saison umso schwerer. Von daher würden sie jetzt gut daran tun, da nochmal richtig Gas zu geben. Es ist auch das, was Thorsten Lieberknecht heute auch nochmal gesagt, du kannst Spiele verlieren in der zweiten Liga, das ist gar kein Thema. Es geht um das Wie. Und jetzt wird sich eben zeigen, was diese Mannschaft für einen Charakter hat, wie sie drauf ist und ob sie sich auch nochmal den Arsch aufreißen kann, auch wenn es eigentlich nur noch um die goldene Ananas geht. Von daher werden die Fans sicherlich ganz genau hinschauen.
Und du brauchst ja auch, was wir jetzt schon besprochen haben, du brauchst eine Qualität, du brauchst ein gutes Kollektiv. Aber wenn du nächstes Jahr, ich sag's jetzt mal, wirklich aufsteigen willst, dann brauchst du auch eine gewisse Euphorie im Umfeld. Und die kannst du halt nur erzeugen, wenn du jetzt in den letzten vier Spielen nochmal Gas gibst und noch ein paar Punkte holst. Und im Moment würde ich jetzt sagen, ist eher unrealistisch, aber Platz 5 ist halt nur 4 Punkte weg im Momentan, ne? Und wenn du halt noch Fünfter wirst, kannst du es halt auch gut verkaufen, kannst sagen, wir sind nur noch Fünfter geworden, wir haben das Saisonziel erreicht, ja. Und du hast halt eine Euphorie von, keine Ahnung, sag ich jetzt einfach mal 3 Siegen aus 4 Spielen, aber wenn das halt nicht läuft, hast du gar keine Euphorie, mhm. Und dann wird es halt auch schwer, wie willst du die in der Vorbereitung denn dann erzeugen, so, also.
Wir wollen zum Ende aber trotzdem mal mit einer positiven Meldung aus diesem Podcast rausgehen. Der FCK hat die Lizenz für die kommende Saison ohne Auflagen und Bedingungen erhalten von der Deutschen Fußballliga. Das ist ja auch mal was. Das gab es lange Jahre nicht.
Das fängt dich immer so ein bisschen ein, über was wir jetzt diskutiert haben hier eine Dreiviertelstunde. Ne? Ist ja eigentlich auf dem Papier der 7. Platz in der 2. Bundesliga. Wer hätte das vor 5 Jahren gedacht? Ja, deswegen muss man es immer ein bisschen relativieren. Aber klar, der Anspruch ist halt hoch, deswegen musst du es so diskutieren. Aber hätte der FCK vor 5 Jahren gesagt, wir haben eine Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen, hätte wahrscheinlich jeder gedacht, ja, dankeschön, und das haben sie jetzt geschafft, deswegen klar. Deswegen muss man sich immer ein bisschen ins Gedächtnis rufen, wie diskutiert man was, wo kommt der Verein eigentlich her? Ich glaube, das gilt halt immer noch, obwohl das eine Phrase ist im Fußball, aber hier gilt es halt noch.
Und besser, Sebastian, besser geht eigentlich immer, ne?
Ja, also gerade im Fußball, ich bin mir relativ sicher, dass der FCK so schnell nicht mehr an dem Punkt stehen wird, dass man sagen kann, besser geht's jetzt nicht mehr. Also Luft nach oben ist auf jeden Fall einiges da.
Und wir haben vor einigen Jahren immerhin über die Regionalliga philosophiert. Ja, also das muss man sich tatsächlich mal vorstellen.
Ich hatte vorhin auch nochmal wieder kurz Kontakt zum Kollegen Thorsten, der das Gebrabbel rot-weiß macht, den Fortuna Düsseldorf Podcast. Also die stehen jetzt an einem Punkt gerade, an dem der FCK vor nicht allzu langer Zeit stand. Und wenn es für die so weitergeht, dann landen die am Ende in der 3. Liga. Also das ist, ne, weil es der Flo auch nochmal gesagt hat, es ist alles noch nicht so lange her, dass der FCK da stand. Von daher haben wir auch hier an der Stelle im Podcast schon öfter drüber gesprochen. Es macht schon auch ab und zu Sinn, mal kurz durchzuatmen, mal kurz zu schauen, hey, wo kommen wir eigentlich her, wo stehen wir jetzt? Aber was natürlich auch völlig klar ist, dieses Umfeld in Kaiserslautern ist halt einfach so, wenn du diesem Publikum was quasi was bietest und eine Leistung zeigst, das weckt Begehrlichkeiten. Und zwischendurch ist es ja auch wieder echt ganz gut gelaufen. Und umso schneller entsteht dann eben diese Euphorie und die Leute lechzen einfach nach mehr, weil sie es halt immer noch von früher gewohnt sind, wobei jetzt ja mittlerweile schon Generationen an FCK-Fans groß werden, ins Stadion kommen, die nie was Besseres gesehen haben als zweite Liga, aber trotzdem, die wachsen ja auch damit auf, FCK-Traditionsverein, deutscher Meister, Pokalsieger und so weiter und so fort. Und spätestens seit dem Erreichen des Pokalfinals hast du halt wieder so ein Feuer nochmal entfacht und die Leute sind da. Ich meine, guckt euch die Zuschauerzahlen an. Der Betze ist voll, gehört europaweit in die Top 10 ist es, glaube ich, ne? Zuschauermäßig. Also ist doch klar, die Leute haben Bock auf mehr, das Potenzial ist da und jetzt wollen sie, dass es endlich auch mal abgeschöpft wird.
43.592 Tickets sind vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig schon verkauft.
Das ist gegen Braunschweig schon stark.
Das ist Wahnsinn.
Davon 800 aus Braunschweig.
Von Thorsten Lieberknecht, also, der ja immerhin mit Braunschweig und mit Darmstadt schon mal den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Vielleicht schafft das mittelfristig auch mit dem FCK.
Eine Sache von Flo würde mich aber noch interessieren, wenn wir ihn jetzt schon mal da haben. Du bist ja quasi bei jedem Spiel, ob daheim oder auswärts. Ist dir denn irgendwas aufgefallen, weil wir jetzt vorhin auch schon über das Thema und über die Frage gesprochen haben, woran hattet ihr gelegen? Also ist auswärts irgendwas anders? Du bist ja selber immer vor Ort, außer dass es ein anderes Stadion ist.
Ja, ich würde mal antworten mit Marlon Ritter oder Jakob Rasmussen, wer das gesagt hat. Wenn ich es wüsste, würde ich es vielleicht ändern. Aber ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Haben sie alles schon probiert. Sind mit dem Zug nach Berlin und nicht geflogen.
Hier schon Treppen.
Gut, da hat es ja sogar geklappt. Genau. Vielleicht sollten sie immer mit
hier
dem
schon,
Zug
fahren. Waren noch mit dem Zug in Kiel, hat es nicht geklappt. Ach so, okay. Hier die Treppen hoch und runter gelaufen. Thorsten Lieberknecht hat Konditionen gebolzt, wie man so schön sagt, vor dem Spiel bei Hertha. Nach dem Spiel in Nürnberg war das, glaube ich, eine Länderspielpause. Sebastian, ich kann dir es nicht sagen. Ich kann nur so sagen, wir laufen die letzten Auswärtsspiele vermehrt in die Mixzone und sagen, ja, was sollen wir jetzt schon wieder fragen? Das war jetzt wieder so ein Abbild des vorletzten Spiels. Alle 4 Wochen wiederholt sich halt so diese Nichtleistungen. Aber das Gute ist, ich muss es ja auch nicht rausfinden, sondern die sportlich Verantwortlichen müssen es ja rausfinden. Von daher bin ich da eigentlich relativ locker. Aber ich kann mir es ehrlich gesagt nicht erklären, warum man sich nicht gleich motivieren kann, offensichtlich bei einem Heimspiel wie beim Auswärtsspiel in Braunschweig, Kiel, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Ich kann mir das nicht erklären. Aber wie gesagt, ich muss nicht rausfinden. Die sportlich Verantwortlichen müssen es rausfinden. Und ich hoffe, dass es bald rausfinden, weil mit dem Auf und Ab, weil wir jetzt eben schon wieder ein bisschen über Bundesliga geredet haben, wird es halt einfach nicht funktionieren. Weil du musst halt auswärts auch Punkte holen, weil zu Hause reicht halt einfach nicht. Dann reicht es nicht für ganz oben, ganz einfach.
Dresden und Magdeburg, das sind noch die beiden Auswärtsspiele. Letzter Spieltag in Magdeburg. Und ich habe jetzt schon einmal den Hinweis auf unseren Sonderpodcast am 15. Mai. Und der, Sebastian, hat was zu tun mit 750 Jahre Stadt Kaiserslautern.
Ja, und das findet zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel in Magdeburg statt, nämlich am 15. Mai in der Innenstadt von Kaiserslautern auf der Bühne. Mit dem einen oder anderen Gast, den ihr sicherlich auch kennt, mehr dazu wird es von uns zu gegebener Zeit geben.
Und da könnt ihr natürlich auch eure Fragen stellen.
Genau, ihr könnt vorbeikommen, ja. Ihr könnt eure Fragen stellen und wir freuen uns drauf, wenn ihr vorbeikommt.
Wir haben hoffentlich so ein paar Fragen beantwortet, auch wenn wir genauso wie die Verantwortlichen nicht wissen, woran es liegt mit den Auswärtsproblemen beim FCK. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier, Flo Reiß. Und ja, noch viermal gibt es die Möglichkeit, einen Dreier zu bejubeln. Oder auch wieder zu diskutieren über, ja, wollen wir nicht weiter ausführen. Okay,
gerne.
Vielen Dank für den Besuch.
Florian Reiß. Immer wieder gerne.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!